Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 34. Wie geht eigentlich beten? Herzlich willkommen
zu den Tischgesprächen.
Du karikierst mich schon ein bisschen.
Nein, ich wollte dich unterstützen.
Ja, ich dachte, ich wollte mit unserem typischen
Malte Dethi unterstützen, Pastor in Hamburg, Gastgeber der heutigen Tischgespräche.
Und mir gegenüber sitzt Knut Nippe, der heute sich bei der Hitze...
Ach, schrecklich.
Genau, vielleicht hört ihr es und es ist schon kühler geworden in Deutschland.
Und Malte hatte eine wunderbare eisgekühlte Rhabarberschorle für mich. Das war wirklich super.
Von der Rhabarberschorle zum Gebet.
Genau, wir unterbrechen unsere grundsätzliche Reihe mit dem kleinen Katechismus. Wir hatten letztes Mal das Vaterunser und wir haben inzwischen so viele Fragen zum Thema Gebet angesammelt, dass wir gesagt haben, wir machen einen kurzen Exkurs. Passt an dieser Stelle, dass wir ein bisschen auf diese Fragen eingehen.
Ich finde es eigentlich ganz spannend, darüber nachzudenken. Also das ist ja eine Form von Feedback, wozu wir eigentlich Fragen bekommen. Also wir kriegen jetzt ja seit fast anderthalb Jahren, seitdem wir den Podcast machen, kriegen wir ja immer mal so Fragen zugesandt. Und dass viele zum Thema Gebet kommen, ist irgendwie, finde ich, eine spannende Rückmeldung. Also, dass das irgendwie offensichtlich ein wichtiges Thema ist. Ein Thema, ja, das bei mir manchmal persönlich auch zu kurz kommt. So, das,
ja, bei mir auch.
Das fand ich einmal ganz spannend bei Timothy Keller. Den kennen ja manche, ist so ein reformierter Pastor aus Amerika. Aber von dem kann man viel lernen.
Ja, den empfehle ich auch.
Und er hat irgendwann mal so ein Video gemacht, was er eigentlich angehenden jungen Pastoren raten würde. Und er sagt, ihr betet zu wenig. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt, du kennst mich nicht, aber ich weiß, ihr betet zu wenig. und das musste ich über die Jahre selber erst lernen, wie wichtig das ist. Und ich glaube, das ist was dran. Das gibt ja diesen Spruch, ich glaube, es ist nicht Luther gewesen, aber ihm wird da auch zugeschrieben, der gesagt hat, heute habe ich viel zu tun, da muss ich richtig, richtig viel beten, da muss ich erstmal 2-3 Stunden beten. So, boah, also das wünsche ich mir manchmal, dieses Gottesvertrauen auch zu haben, zu wissen, ich habe heute so viel zu tun, jetzt muss ich mir erstmal eine Stunde Zeit fürs Beten nehmen. So.
Ich habe neulich ein Luther-Zitat gefunden, wer arbeitet, betet doppelt. Das fand ich besonders deswegen interessant, weil ich immer nur gehört habe, Luther hätte gesagt, wer singt, betet doppelt. Aber an dieser Stelle, wo er die Arbeit würdigt und das, was man als seine tägliche Pflicht tut, sagt er sowas. Also damit kannst du es dann wieder auskontern, wenn du, aber nein.
Ja.
Also ich war ein bisschen überrascht und musste schmunzeln. Nein, aber tatsächlich, also bei mir ist das auch etwas, was ich immer wieder neu anfange und immer wieder neu lerne und wo ich auch nicht das, also beim Bibellesen habe ich das Gefühl, dass ich darin besser werde im Laufe meines Christseins, auch in dem, was ich verstehe, vor allen Dingen, ja, also auch da habe ich Phasen, wo ich immer wieder neu anfangen muss mit dem Regelmäßigen und so, aber trotzdem nehme ich da einen Fortschritt wahr und beim Beten ist das eher nicht so, sondern es ist wieder ein immer ständiges Neuanfangen.
Weil auch finde ich immer spannend, welche Maßstäbe man so annimmt oder anlegt. Es gibt ja irgendwann mal, sagt Luther an anderen Stelle, wenn es um unsere Heiligung geht, um unseren Fortschritt, dann sagt er, der Heilige Geist macht das manchmal, dass er unsere guten Früchte, also unseren Fortschritt für uns verbirgt,
ja,
damit wir keinen falschen Stolz bekommen. Und ich frage mich manchmal, ob das bei so einem Thema quasi auch so ist, dass ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Christen besser werden im Beten, das aber gar nicht so merken. Ich weiß nicht, ob man das auch wieder ein billiger Trost ist, aber ich finde zum Beispiel, dass ich glaube, wir sollen ja Gott in allen Nöten anrufen. Und das ist dann manchmal so, dass ich manchmal denke, oh, ich sage Gott besonders das, was mich gerade so spontan so überfällt. Und denke ich, naja, eigentlich ist das auch ein bisschen billiges Gebet, weil ich Gott ja sozusagen nur, wenn ich ihn brauche, anspreche. Aber auf der anderen Seite, wenn man feststellt, wie häufig man ihn eigentlich braucht, ist das ja auch was Gutes.
Ja, genau. Und dann ist der billige Trost für mich jetzt dahin, weil ich erlebe es bei mir, dass es manchmal richtig lange dauert in Nöten, bis ich auf die Idee komme, mich mal an Gott zu wenden. Mhm. Dass ich da denke, also Moment mal, das hättest du ja auch gestern schon machen können. So. Also das, naja. Ja, wollen wir uns mal...
Und dem zuwenden, was unsere Hörer so beschäftigt hat. Ich starte einfach mal mit einer Frage, die ich ganz spannend finde. Ich fasse die mal mit meinen Worten so zusammen. Verändert sich durch das Gebet etwas in der Welt oder verändert sich nur etwas in mir? Ich versuche noch mal ein bisschen das Argument hinter der Frage stark zu machen. Gott weiß doch schon alles. Nur weil ich Gott das sage, denkt Gott ja nicht, oh, das wusste ich jetzt noch gar nicht, dass du das Problem hast. Gott weiß doch schon alles. Und er ist vollkommen gut und allmächtig. Das heißt, er weiß, was wir brauchen. Er kann es tun. Das heißt, es gibt doch eigentlich gar keinen Grund, warum das Gebet irgendetwas verändern sollte. Plus, wir haben uns in der letzten Folge die Auslegung von Martin Luther zum kleinen Katechismus angeschaut. Und so ein bisschen kann man das ja auch in der Spur lesen. Also, es verändert sich eigentlich nichts, nur was bei mir, weil das Reich Gottes kommt ja auch ohne unser Zutun und Beten. Und Gottes Wille geschieht auch ohne, dass wir jetzt beten, aber wir beten, dass das auch bei mir geschieht. Und ich kenne viele schlaue Leute, die sagen deshalb, okay, verändert das Gebet, das macht am Ende keinen wirklichen Unterschied für den Weltverlauf. Aber es verändert etwas bei mir, ich verstehe mich selbst anders, ich lerne vielleicht auch etwas, weil wir hatten ja auch gesagt, wir lernen was durchs Vaterunser. Mhm. Also im Grunde ist Beten eigentlich Bildung. Ich überspitze es jetzt mal so ein bisschen. Und ich finde das eine spannende Frage, die man ja stellen kann, weil wenn Gott alles weiß, allmächtig ist, allgütig ist, wozu eigentlich noch beten, macht das wirklich einen Unterschied? Macht das wirklich einen Unterschied, also für meinen Stadtteil hier zum Beispiel, wenn ich für die Menschen hier bete?
Ja, es macht einen Unterschied. Ich gebe jetzt drei Antworten und das, was mir am wichtigsten ist, sage ich zum Schluss. A, es verändert dich, das hast du schon genannt. Gott hat auch versprochen, dass er auf Gebet reagiert und handeln wird. Im Jakobusbrief steht zum Beispiel dieses, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist ja eine ganz klare Zusage. Von Jesus auch gibt es immer wieder die Aufforderung, zu bitten und zu beten. Also, und mein Erlebnis ist, dass Gott das meistens nicht so schnell und nicht so oft macht, die Veränderung, die ich mir wünsche. Aber es gibt auch das Erlebnis, dass Gott in der Welt durch mein Gebet was verändert hat. Jetzt aber die dritte Antwort, die mir am wichtigsten ist. Ich glaube, diese grundsätzliche Frage ist nicht die entscheidende. Die grundsätzliche Frage, die hinter diesen Sachen ja steht, ist, was bringt das Gebet, also was nützt es? Ja, lohnt es sich? Es gibt diesen Song, wenn das Beten sich lohnen täte. Ich glaube, das ist nicht die entscheidende Frage, sondern der Hauptgrund zum Beten ist nicht, dass sich A bei mir oder B in der Welt was ändert, sondern der Hauptgrund zum Beten ist, dass ich mit Gott rede. Gott ist mein liebender Vater, der möchte mit mir reden, der redet mich an und er möchte, dass ich ihm antworte. Der möchte eine Kommunikation mit mir. Das ist der Hauptgrund zum Gebet. Deswegen lädt er mich zum Gebet ein. Und das beantwortet auch die Frage, warum soll ich Gott um was bitten, was er doch schon weiß. Wir beide haben jeweils ein kleines Kind zu Hause, ja. Und wir kochen diesen Kindern was zu essen. So. Also wir gucken, was brauchen die. Und das wissen wir besser als die noch. So. Und trotzdem warten wir doch darauf, dass die mit uns kommunizieren und freuen uns, wenn die auf was zeigen und sagen, und dann nochmal auf den Apfel oder was weiß ich. Also es ist doch der Wunsch eines Vaters, mit seinen Kindern Kommunikation zu haben und sich zu freuen, wenn die sagen, was sie wollen und so weiter, selbst wenn er sich das auch schon überlegt hat. Also darum geht es im Gebet. Gebet ist Antworten auf Gottes Anrede. Gott wünscht sich Gemeinschaft mit uns. Und das andere, dass er dann auch noch was verändert, kommt auch noch dazu. Aber Gebet ist nicht nur ein Instrument, um etwas zu erreichen in mir und in der Welt. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Und es ist doch so, es gibt doch Dinge, die wir nicht ändern können und wo wir uns mit anderen Menschen drüber unterhalten. Und sagen, hast du schon das gehört? Und dann wird sich da ausgekotzt. Ja, das erzählen wir dem anderen auch nicht, damit sich das jetzt ändert, sondern weil wir darunter leiden. So. Und mindestens diese Ebene, worunter wir leiden, das jemand zu sagen, was wir uns wünschen, warum machen wir das nur untereinander? Warum machen wir das nicht mit Gott? Also Gott wünscht sich, dass wir auch mit unseren Nöten und Sorgen und Wünschen zu ihm kommen. Plus dann sagt er, dass er damit auch noch was machen wird. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende, was auch viele dieser Fragen, Gott weiß das doch schon und was bringt das? Das Wichtigste, was man beim Gebet kapieren muss, ist, dass Gott sich Kommunikation mit uns wünscht.
Ich mache mal jetzt nur einen Rückbezug auf ein Motiv, das wir schon in vielen Folgen hatten. Dass man manchmal mit seiner Vernunft nicht so richtig weiterkommt, wenn man die Dinge genau verstehen will. Das ist beim Glauben so. Die Vernunft kann tolle Sachen, aber gerade wenn es auch um zum Gebet zum Beispiel geht, das Gebet ist nicht hauptsächlich ein Ort für philosophische Spekulation. Es geht beim Beten nicht in erster Linie um Philosophie und Spekulation. Es gibt da ganz tolle Ausführungen darüber, da kann man schlau drüber nachdenken, wie das ist, ob Gebet jetzt was verändert oder nicht. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, dass wenn das Gebet doch jetzt nachweislich immer was verändern würde, dann würden doch Versicherungsgesellschaften immer abfragen, ob jemand Christ ist und regelmäßig betet. Weil dann würde zum Beispiel eine Krankenversicherung doch sagen, naja.
Viel günstiger werden, ja.
Genau, für einen Beter günstiger werden, weil der wahrscheinlich relativ häufig für seine Gesundheit betet.
Nein, das wissen die. Die Krankenversicherung wissen, dass Christen weniger krank sind und deswegen eigentlich weniger zahlen müssen, aber wollen natürlich mehr kassieren. Also lassen sie das deswegen. Das ist eine ganz subtile Form der Christendiskriminierung. Also Achtung, Ironie, das für unsere süddeutschen Hörer.
Ja. Ich habe mal gelernt, Ironie, oh, jetzt haben wir die Süddeutschen beleidigt. letztens hat mich eine Dame ganz scharf angeguckt und gesagt.
Nur mein subjektives Erlebnis, dass die netten Schwaben, mit denen ich Begegnung hatte, weniger mit Ironie anfangen konnten als so die kühlen Norddeutschen.
Oder Sachsen. Aber das sage ich nicht vor Mikrofon.
Ich habe sächsische Wurzeln, bin ich auch stolz drauf.
Ja, ich habe einen Urgroßvater aus dem Vogtland, aber das ist.
Oh ja, noch besser.
Also ein bisschen zumindest die Richtung. Genauso, ähnliches philosophisches, tolles Beispiel, müssten doch eigentlich Könige und so Herrscher und Präsidenten und Kanzler viel länger leben. Weil für sie viel mehr gebetet wird als für andere. Deswegen müssten die viel seltener krank werden. Und
also
wenn man mit der Philosophie anfängt, kommt man auf solche Argumente, ne?
Ja. Also es gibt Leute, die mir sagen, dass sie regelmäßig für mich beten. Das ist für mich ein wahnsinniges Geschenk. Mhm. Es gibt zwei Leute, die sagen, dass sie das täglich machen. Ich weiß gar nicht, was ich da wie ich meinen Dank dafür ausdrücken soll. Oder als ich in Elternzeit war und mit unserer Familie sind wir nach Neuseeland geflogen, hat auch eine Frau unserer Gemeinde gesagt, ja, während dieser Zeit, als sie unterwegs waren, habe ich jeden Tag für sie und ihre Familie gebetet. Das haut mich um.
Wow, ja, es gab so eine Gemeinde, die so uns Theologiestudenten so ein bisschen getragen hat. Und da gab es so ein Gemeindegebet, die jede Woche immer für die Theologiestudenten gebetet haben. Fand ich richtig, richtig toll.
Weg von unseren Geschichten zu noch mehr Fragen?
Vielleicht noch ein Gedanke von Luther dazu. Der sagte, Gebot und Verheißung, deshalb sollen wir beten. Hör auf zu spekulieren, Gott will, dass du mit ihm redest.
Richtig, das ist super. Der will es nicht nur, der gebietet es dir.
Genau, der sagt, du sollst mit ihm reden.
Ja.
Und wenn er das will, dass du ihm alles bittest, sogar bittest, nicht nur redest, sondern auch um Sachen bittest, dann tu das erstmal.
Ja.
Auch wenn das vielleicht sagst, naja, aber philosophisch wenn Gott das von dir möchte, wird es einen Grund haben, dass er dich einlädt. Und er hat ja sogar eine Verheißung dazu gegeben. Er hat gesagt, er will dich erhören. Ihm ist das nicht egal, ob du mit ihm redest. Das heißt, du hast Gottes Willen, dass du mit ihm redest und sogar noch eine Verheißung obendrauf. Also komm, das soll dir reichen, dass du betest. So, das finde ich total, total cool. Jetzt machen wir mal mit den Fragen weiter.
Ja.
Ne? Die fand ich nämlich auch spannend. Muss ich zum Beten Gedanken formulieren? Also muss ich überhaupt mein Innerstes in Worte fassen oder kann ich eher so anders präsent sein vor Gott? Das finde ich eine ganz spannende Frage, weil die auch praktisch ist. Also muss ich das immer vielleicht auch laut aussprechen oder reicht das Denken oder ist das eher so eine Form von innerer Anwesenheit, in Gottes Gegenwart, sag ich jetzt mal so?
Also ich würde sagen, das Primäre ist schon, dass ich, also Beten ist für mich in erster Linie Gott antworten, und das findet schon durch eine Form von Sprache statt. Das kann auch stumm sein, so dass ich Gedanken formuliere. Ich finde es grundsätzlich immer hilfreich, das laut zu machen. Also es kann auch flüsternd sein oder so, aber das hilft mir auch, Sachen zu formulieren. Ich finde, das andere hat aber auch seinen Platz, auch wenn das bei mir nicht das Primäre ist. Aber es ist doch auch schön, Gemeinschaft zu haben mit jemandem, wo man einfach nur miteinander da sitzt und Zeit gemeinsam genießt. Und sowas habe ich auch mit Gott. Ich habe das sehr selten. Und ich habe in den letzten 2 Jahren habe ich so stille Tage gemacht, wo man dazu angeleitet wurde. Und ehrlich gesagt, vor allen Dingen beim ersten Mal fiel es mir wahnsinnig schwer, das zu haben, einfach so in der Gegenwart Gottes zu sein, ohne ihm was zu sagen, weil ganz viel in mir dann hochkam. Ja, also wenn ich einfach nur da war, merkte ich, was in mir alles drin ist, auch an Ärger und so weiter, was ich da mitgebracht hatte. Und ich gedacht habe, dass ich bin jetzt selber mit mir eigentlich gar nicht gerne allein, ja, wenn ich merke, was da so alles in mir ist. Und dann aber auch zu wissen, aber Gott hat mich lieb und der wünscht sich trotzdem, dass ich, also dem macht das nichts aus. Der nimmt mich in seine Gegenwart, in seine liebende Gegenwart rein. Und das war, natürlich hatte ich da auch Zusagen aus der Bibel im Kopf, die mir diese Gewissheit gegeben haben, so, ja. Also von daher war da schon auch was, wodurch Gott sozusagen zu mir gesprochen hat, durch Bibelverse oder so, die mir eingefallen sind. Aber das war, also ich finde, das hat auch seine Form, es gibt in der Gemeinschaft und in der Kommunikation auch das gemeinsame Schweigen. Und das ist auch gut. Aber primär würde ich sagen, spielt in der Kommunikation auch das Antworten eine Rolle, was ich dann auch mit Worten mache.
Ich finde es ganz spannend. Ich habe irgendwann mal gelesen von so einem Religionssoziologen, der im Grunde mal Gebetskulturen in verschiedenen Kulturen auf der Welt so verglichen hat miteinander. Und er sagte, das, was schon für Christen, aber auch für Juden sehr typisch ist und in der Welt sehr besonders ist, ist, dass Gebet über Sprache funktioniert. Mhm. Und er sagt, das in vielen, gerade östlichen Kulturen, hat das mehr so was Meditatives und ich komme zu mir und zur Welt. Und das mag ja vielleicht auch in bestimmten Kontexten mal sinnvoll sein, aber das hat ja auch was mit unserem Gottesbild zu tun. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich denke, Gott ist eine Person, wir haben ja ein persönliches Gottesbild, ja. Christen. Gott ist jemand. Gott ist nicht nur eine Macht, nicht nur eine Energie, die das Weltall zusammenhält. Und
zwar ein redender jemand. Also wie gesagt, für mich ist ganz Beten ist Antworten. Ja? Ja. Also ich werde angesprochen und sei es, dass Gott zu mir sagt, bitte mich um, ja, also allein das. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, aber deswegen sage ich, glaube ich, dass Beten eigentlich über Worte funktioniert. Mhm. Und es gab auch so die Frage, wie kann man eigentlich praktisch beten? Vielleicht können wir heute das ja auch ein bisschen praktisch mal machen. Ich weiß, du bist nicht der große Freund von Tipps, aber vielleicht müssen wir es auch nicht als Tipps machen, so ein paar Anschauungsbeispiele oder was uns selber mal geholfen hat. Ich lerne so für mich persönlich, wie sehr mir das hilft, die Gedanken auszusprechen, auch richtig laut zu beten. Ich habe ganz lange immer für mich eigentlich nur die Gedanken so gedacht. Und ich merke aber, wie mich das auch unruhiger macht und ich dann manchmal auch gedanklich wegschweife. Mhm. Und da hilft mir das richtig, die Sachen auszusprechen. Das ist so im Sinne von, jetzt kann man natürlich jemand fragen, muss man unbedingt reden? Nein. Aber manche Dinge machen es halt leichter. Ja. Und dann ist es auch gut, sie zu machen. Genauso wie ich immer, wie ich jetzt angefangen habe, habe jetzt angefangen, häufiger mal zum Beten zu knien. Ich habe das irgendwann mal erlebt. Ich war hier in Hamburg zu so einem Jugendkreis eingeladen. Es war irgendwie ein ganz total wertvoller Abend, aber mich hat das richtig geflasht, dass alle, die da gebetet haben, die sind zum Beten entweder aufgestanden oder haben gekniet. Und da kann man natürlich fragen, das ist ein bisschen gesetzlich, wenn man das muss und das so eine Regel ist. Aber ich dachte so für mich, das ist vielleicht auch mal eine gute Hilfe. Also ich gerade also mit dem Knien, so ich merke einfach, wie der gesamte Körper konzentriert ist jetzt. Und wenn ich auch eine gewisse Haltung für meine Hände habe, das ist vielleicht so ein bisschen altbacken, aber ich merke einfach, wie mir das hilft, zu beten.
Also das mache ich auch. Also die Hände zu falten oder zusammenzulegen, auch auch wenn ich alleine bin, die Augen zu schließen, das hilft mir einfach für die Konzentration. Ich würde nicht sagen, dass das sein muss, aber mir hilft es. Und also wo du sagst mit dem Hinknien, also gewisse Haltung, auch gewisse Orte und so. Im Kindergarten, wenn wir da Kinderkirche gemacht haben, dann haben wir so eine Kerze angezündet. Und ich habe immer gesagt, die Kerze erinnert uns daran, dass Gott da ist. Gott ist nicht da, ist nicht nur dann an, wenn die Kerze da ist. Aber wir vergessen das so oft, dass er da ist. Und die Kerze erinnert uns daran, dass er da ist, weil, also oft sind wir ja auch nicht da, weil wir mit dem Gedanken woanders sind. Also sowas, also alle diese Sachen, alle diese Formen, die würde ich nicht zum Zwang machen und da muss man auch gucken, was hilft einem, was hilft einem nicht. Auch das, was mir hilft, würde ich mich nicht von abhängig machen, aber da gibt es hilfreiche Sachen, auch, was weiß ich, eine Kerze oder eine bestimmte Ecke, wo man sich hinzieht und wo man schon selber weiß, wenn ich hier bin, dann ist meine Zeit mit Gott. Und das erlaubt einem immer noch sozusagen, das dann auch woanders zu machen. Ich finde am hilfreichsten zum Beten lernen eigentlich tatsächlich nochmal was ganz anderes. Nämlich, ich glaube, dass Gebet grundsätzlich am besten in Gemeinschaft gelernt wird. Also wenn jemand von 0 auf 100, dem würde ich nicht gleich sagen, such dir eine stille Ecke, sondern ich glaube, weil Beten eben Kommunikation ist und so wie wir alle, wie wir auch sprechen gelernt haben im Kontext mit anderen und wie wir anderen zugehört haben, wie die reden, die miteinander. Also der Gottesdienst ist ein Ort, wo man beten lernen kann. Allein, da muss man nur 5-mal hingehen, dann hat man das Vaterunser schon auswendig, ja, was schon, das hatten wir letztes Mal, ein gutes Grundmuster ist. Die Psalmen, andere Gebete, man kommt auch auf andere Gedanken. Ich bin mit 17 in so eine Jugendgruppe gegangen oder mit 16, glaube ich schon, wo es Gebetsgemeinschaften gab. Also ich glaube, jemand anders ist auch eine sehr gute Hilfe zum Beten lernen. Und sei es, dass dieser jemand anders, dass man Gebete aus einem Buch hat oder so. Wir hatten das letzte Mal schon gestreift, wie ist das mit vorformulierten Gebeten. Ich empfinde die oft als sehr hilfreich. Und wie gesagt, gerade manche biblischen Gebete, also aus dem Psalm oder so, finde ich, helfen mir. Richten mich auf Gott aus, richten meinen Blick auf Gott. Also die andere zum Gebet, man kann alleine beten und das ist auch gut, aber ich glaube, gerade zum Lernen sind andere auch hilfreich.
Ich habe das mal irgendwann gelesen oder gehört, das fand ich total spannend, dass mal jemand sagte, Gottesdienste, man muss eigentlich als Pastor sehr genau aufpassen, wie man betet. Denn der Sinn von den Gebeten im Gottesdienst ist, dass sie auch zeigen, wie Christen beten können. Und das fand ich nochmal eine ganz neue Dimension, zu überlegen, okay, so wie wir jetzt hier, wenn wir zusammenkommen, beten, das ist immer schon auch ein Muster. Und um sich das bewusst zu machen, wenn man selber quasi in Verantwortung ist, irgendwie eine spannende Ebene. Nochmal.
Wir haben ein Gebet bei uns im Abendgottesdienst, was im Gesangbuch steht, was ich sehr gut finde. Da ist es mal so unterteilt, es gibt eine Bitte und dann gibt es eine Antwort. Und das geht dann über mehrere Bitten, die jeweils ihren Antwortteil haben. Und da läuft es so, ich bete die erste Bitte vor als Pastor und die Gemeinde antwortet. Und dann ist freigegeben, dann kann jeder aus der Gemeinde, wer möchte, die nächste Bitte laut vorlesen. Und dann antwortet wieder die ganze Gemeinde. Und das ist was, wo Konfirmanden anfangen, nachdem sie da 3-4 Mal waren, auch die Bitten, die sie gut finden oder die ihnen gerade auf dem Herzen liegen, auch laut vorzubeten. Ach,
die sind schon auch vorstrukturiert.
Das gibt es im Gesangbuch. 7.8.5.9 ist es, glaube ich, im Nordkirchen Gesangbuch. Und das führt dazu, dass die gesamte Gemeinde betet, aber auch Einzelne sich ihre Sachen rausnehmen. Oder bei der Psalmlesung habe ich das auch schon gemacht, ganzen Psalm im Gottesdienst vorgelesen und dann gesagt, so, und jetzt machen wir es nochmal so, jeder sucht sich den Vers raus, der ihm gerade am meisten auf dem Herzen liegt und betet ihn nochmal laut vor. Also da bieten diese vorgefertigten Sachen auch Sachen wie, und das gibt eine ganz tolle Sammlung dann von den Leuten. Es gibt ja verschiedene Leute, die den gleichen Vers haben und die den unterschiedlich vorlesen. Ja, also da, wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten im Gottesdienst oder auch alleine. Also ich bin ein großer Fan auch des Ausprobierens. Ich habe ja erzählt, dass ich auch nicht so gut bin im Gebet. Ich suche mir auch immer wieder was Neues aus. Ich habe eine Zeit lang Gebete ausgeschrieben wie Briefe, brauche mehr Zeit, ist aber noch, bringt mich mehr zur Ruhe und mehr Konzentration, führt mich auch nochmal auf ganz andere Gedanken, merke ich. Ich habe ganz früh, habe ich mal einfach mir so einen Kalender genommen und so einen Tageskalender und einfach nur die Leute reingeschrieben, für die ich gebetet habe. Es war eigentlich nur Fürbitte. Die Leute, die mir an dem Tag, über die ich was gehört habe, was mich traurig gemacht hat, wo ich mir Sorgen gemacht habe oder so, die einen Unfall hatten oder was auch immer. Und einfach immer nur diese Namen aufgeschrieben. Manchmal noch eine Bemerkung dahinter, also quasi Stichworte, ja, also keine formulierten Sätze. Und das Interessante daran war, dass, als ich mir das nach einem halben Jahr nochmal angeguckt habe, ich erstaunt war, bei wie vielen Leuten sich was getan hatte. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt, ja, weil meine Aufmerksamkeitsspanne immer nur so 2-3 Tage war. Aber nach einem halben Jahr nochmal zu gucken und zu sehen, ach, bei dem ist das besser geworden und bei dem hat sich das gelöst. Da habe ich in diesem Rückblick, hat mich das ermutigt, habe ich gemerkt, dass Gott viel mehr verändert hat, als ich das so wahrgenommen hatte. Also da darf man auch gerne Sachen ausprobieren, sag ich mal so.
Ich würde gern zum Schluss nochmal was Provokantes sagen.
Ja, endlich mal. Gegen mich oder gegen die Süddeutsche?
Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt ja, also wir haben gesagt, und da bin ich auch voll dabei, Gebet ist Kommunikation.
Ja.
Ich glaube aber, dass Gebet im Wesentlichen eine Einbahnstraße ist. Ich glaube, dass Gott zu uns in der Bibel redet und wir antworten ihm mit Gebeten. Weil manchmal ist die Frage, gibt sie auch nach hörendem Gebet? Also redet Gott zu mir im Gebet? Und meine Auffassung wäre eher zu sagen, ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube, dass Gott zu uns in der Bibel redet und wir ihm mit Gebeten antworten. Und ich erlebe häufig in christlichen Kreisen, dass da so ein ganz unkomischer Druck entsteht, dass man Gottes Gegenwart im Gebet besonders spürt. Ich weiß immer nicht, was das heißt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und ich provoziere mal ein bisschen weiter. Und wenn ich die Bibel lese, dann redet Gott eigentlich schon meistens so, dass man ihn versteht. Also wenn Gott sich offenbart, dann ist das weniger so ein Gefühl, irgendwie eine Atmosphäre, eine Stimmung, die sich bei mir einstellt, sondern Gott redet klar und deutlich. Das kann er auch. Er ist irgendwie der allmächtige Gott. Also es gibt eine Bibelstelle, wo mir das mal so besonders deutlich geworden ist, wie, ich komme eher aus so einer Tradition, wo man auch eher denkt, man hört Gott stark im Beten. Ich glaube auch übrigens, dass Gott das kann, dass Gott im Gebet zu einem reden kann. Aber ich glaube sozusagen nicht, dass das die Hauptverheißung ist, die im Gebet liegt. Die Geschichte ist die von Elia, der auf den Berg steigt. Vielleicht kennst du die. Und da heißt es, Gott ist nicht im Feuer und Gott ist nicht im Sturm, sondern Gott ist
im stillen, sanften Sausen.
Im stillen, genau, in der kleinen, sanften Stimme. Und ich kenne viele Bücher und christliche Predigten, die haben das so ausgelegt. Gott ist sozusagen diese kleine Stimme in dir, die dann irgendwann spricht oder dieser kleine Gedanke.
Ja, also gegen die Stimme sage ich mal noch nichts, aber diese Stelle so auszulegen, ist halte ich für
Quatsch. Ja, so habe ich es aber immer verstanden.
Ja.
Und war für mich auch völlig klar. Und ich habe irgendwann vor einem Jahr oder so mal eine Predigt von dem besagten Timothy Keller zu dem Text gehört. Und da ist mir erst klar geworden, dass er sagt, na, die Pointe ist doch, Gott redet im Wort. Im kleinen, stillen Wort. Also im kleinen Wort ist Gott verborgen. Gott ist nicht in den großen Naturereignissen zu finden, sondern Gott ist im Wort zu finden und vor allen Dingen in dem unscheinbaren Wort von Jesus, das eines Tages auf die Welt gekommen ist. Das ist doch die Pointe, wie Gott redet. Gott redet nicht durch irgendwie eine Stimmung in mir oder durch irgendwie so einen Eindruck, den ich habe, sondern Gott redet zu mir im Wort. So, jetzt habe ich mich mal so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet. Und,
grundsätzlich ist das ja was mir sehr sympathisch ist, aber ich ich habe auch schon so Geschichten von Leuten gehört, die angeblich mit Gott so kommunizieren, wie wir beide jetzt kommunizieren, hin und her und so. Und ich muss sagen, also das finde ich jetzt in der Bibel auch nicht. Also deswegen bin ich da ein bisschen misstrauisch, wenn solche Leute sowas erzählen. Aber ich weiß nicht, ob es da nicht eine kleine Überreaktion von dir gibt. Also zum Beispiel der Satz, Gebet ist eine Einbahnstraße, das ist ein doofer Satz, finde ich. Also da mag ich meinen Satz, Gebet ist Antworten lieber. Da ist zwar klar, dass Gebet hauptsächlich mein Reden ist, ja, mein Antworten, aber es ist eben Teil einer größeren Kommunikation. Mhm. Ja, also dann sag lieber, ist die Rückfahrstraße oder so, da ist auch schon ein bisschen mehr drin. Das ist erstmal bin ich ein Angesprochener. Und ich finde auch, dass es im Gebet Ich würde auch sagen, dass Gott auch im Gebet mit mir redet. Durch Sachen, die er mir zeigt im Gebet. Also
wie zeigt er dir das? Ich frage jetzt mal so ein bisschen.
Ja, blöd also nach. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und ich werde still, und dann zeigt mir Gott, und was ist mit dem? Also ich glaube, was heißt ja? Also das meinte, das ist für mich in gar keiner Weise eine Konkurrenz oder ein Ersatz durch sein Reden, durch das Wort, sondern durch das Wort bin ich ja, also das Wort, ich soll vergeben, ist ja vorher gekommen, hat mich angesprochen. Mhm. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das mir zum Teil dann auslegt, sag ich mal, und konkret sagt, wer das jetzt in dieser Situation ist. Oder wenn ich, wir hatten ja auch das Beten uns verändert, wenn ich ganz viel danke, wenn ich erstmal mir überlege, wofür kann ich Gott Danke sagen, dann zeigt Gott mir ja auch Dinge. Und das verändert mein Herz, und ich werd freudiger und merke, wie viel es da auf einmal gibt, und bin erstaunt, gerade in Zeiten, wo ich eigentlich denke, mir geht schlecht, und dann sage ich, na, jetzt danke ich erstmal, und dann merke ich, wie viel es da auch noch gibt. Also von daher, und dieses Wirken Gottes im Gebet, finde ich, ist auch Teil der Kommunikation. Also ich weiß nicht, ob du mit mir zufrieden bist, wenn ich sage, wie gesagt, wenn ich sage, beten ist antworten, dann ist klar, dass der hauptsächliche Akteur oder der hauptsächlich Kommunizierende, dass das sozusagen an dem Punkt mein Part ist. Aber der Heilige Geist ist ja auch in mir und betet ja durch mich. Mhm. Das ist ja zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Mhm. Dass also, wenn ich bete, ist das nichts, was von Gottes Wirken abgekoppelt ist und was nur meins ist, sondern der Heilige Geist, also Gott betet ja auch, also eigentlich werde ich beim Gebet auch in eine Kommunikation mit hineingenommen. Mhm. So. Und
mein Herz erhält dir vor dein Wort.
Ja, also natürlich, und für mich ist das auch immer gekoppelt an Bibelworte, die mir dann einfallen, die mir in dem Moment, die ich nicht in dem Moment höre, ja, sondern die ich vorher gehört habe, aber die mir in dem Moment bewusst werden und wo ich das Gefühl habe, das nutzt Gott jetzt, um in dem Moment mich anzusprechen. Und das ist auch immer, also ich bin auch sehr vorsichtig, sehr vorsichtig mit der Formulierung, Gott hat mir in der Situation das und das gesagt.
Ich würde, vielleicht mache ich es mal am Beispiel deutlich. Also wenn dir sozusagen bei der Bitte einfällt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und dann kommst du mir vor Augen.
Dann kommt dir ein Name vor Augen, würde ich sagen, okay, das kann ich als Außenstehender transparent nachvollziehen, dass das irgendwie auch Gottes Wille ist, dass du der Person vergibst.
Ja.
Weil es auch ganz klar ist. Aber nehmen wir mal an, du bist vor einer wichtigen Entscheidung. Und dann kommt im Gebet irgendwie der Satz im Kopf, und der Herr sprach zu Jakob, steh auf und geh. Und denke ich, okay, für mich ist es jetzt Zeit, aufzubrechen.
Ach so.
Also dann weiß ich nicht, ob das sozusagen Reden Gottes ist, wenn mir sozusagen dieser Bibelvers in dem Moment in den Kopf kommt. Weil das ist unklarer für mich.
Nein, das weiß ich auch nicht, aber ich möchte es auch nicht ausschließen. Ich glaube, das finde ich um jetzt nochmal zurück auf die Katechismus-Sachen zu gehen, also es gibt einen Unterschied zwischen dem Wirken des Geistes und dem Wirken Jesu, dass nämlich alles, was Jesus gemacht hat, perfekt und vollkommen war. Mhm. Und alles, was der Heilige Geist macht, ist, ja, wie soll man das sagen, unvollkommen, weil er es in unserem Leben macht. Also alle Liebe, allen Glauben, alle Erkenntnis, die der Heilige Geist mir schenkt, ist nicht vollkommen. Im Unterschied zu den ganzen Werken Jesu. Das Interessante ist, dass die Werke des Heiligen Geistes dennoch irgendwie ausreichend sind. Ja, also, aber der Heilige Geist vermischt sich ja irgendwie mit uns. Und dadurch kommt so ein Fehlerquotient rein. Und deswegen würde ich auch nie an einer Stelle, ich habe eine Predigt zu halten, ich habe den Text vor mir, ich bete um den Heiligen Geist, dass er mir den Text aufschlägt und aufschließt, dann fällt mir was auf, ich bin begeistert und ich erzähle das meiner Gemeinde und jemand sagt, ja, so habe ich das noch nie gelesen. Und ich sage, ja, ich auch noch nicht, das ist mir da. Und ich für mich denke, danke Gott, dass du mir das gezeigt hast. Und trotzdem heißt das nicht, dass ich in dem Moment der unantastbare Heilige Geistbesitzer bin, sondern es ist immer noch möglich, dass jemand anders kommt und sagt, nee, Knut, hast du das nicht übersehen? Und ich merke, ich lag falsch. Also ich habe bei diesen Sachen nie eine Gewissheit, dass das jetzt Gott war oder so, auch wenn ich das in vielen Fällen dankbar annehme. Während ich das beim biblischen Wort, was da steht, da weiß ich, das ist gewiss von Gott. Aber bei diesen anderen Sachen würde ich, also da bin ich nicht so im wahrsten Sinne des Wortes ausschließlich wie du, sondern vielleicht eher so ein bisschen, ja, das findest du vielleicht ein bisschen wischiwaschi, ja.
Ich weiß es, also ja. Ich manchmal mag ich es auch, also das auch mal ein bisschen zu provozieren und zu sagen, so. Ich bin ganz gespannt, wie ihr das seht.
Haben wir alle Fragen abgearbeitet?
Wir sind ziemlich, doch. Manche,
du hast zusammengefasst.
Manche habe ich auch zusammengefasst.
Und ein bisschen hatten wir letztes Mal schon, ja.
Wie seht ihr das? Gerade am Ende haben wir nochmal was ein bisschen Kontroverses angesprochen. Wir würden das gerne hören von euch. Und schreibt uns das auf Twitter oder Facebook oder per E-Mail tischgespräche@gmx.net, tischgespräche mit AE. Wir freuen uns, von euch zu hören und sind in 2 Wochen wieder dabei, wenn es mit dem Katechismus weitergeht. Und zwar mit dem Thema
Taufe kommt
jetzt. Taufe. Also bis dann. Genießt die Zeit.
Ja, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.